das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Judith Rakers.
Schön, dass Sie zu später Stunde noch da sind. Guten Abend zu den Tagesthemen.
Guten Abend auch von mir.
Und wir müssen die Sendung heute mit einer traurigen Nachricht beginnen. Am Abend ist in einem Stadtteil Venedigs ein Bus von einer Hochstraße auf Bahngleise gestürzt und dann in Brand geraten. Mindestens 21 Menschen sind bei diesem Unglück gestorben, mindestens 20 weitere zum Teil schwer verletzt. Die Tragödie ereignete sich auf dem Festland vor den Inseln Venedigs in Mestre, einem Verkehrsknotenpunkt. Im Bus sollen auch Touristen gesessen haben. Sabine Klett.
Der Bus war nahe Venedigs Stadtteil Mestre auf einer erhöhten Straße unterwegs, als er gegen 20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Brüstung durchbrach. Er stürzte in die Tiefe auf die darunterliegenden Bahngleise und fing sofort Feuer, wie diese Augenzeugenaufnahmen zeigen. Die Verletzten wurden in mehrere Krankenhäuser gebracht. Die Bergung und Identifizierung der Leichen sei noch im Gange, so der Präsident der Region Venedig. Unter den Toten sollen auch zwei Kinder sein. Venedigs Bürgermeister sprach von einer großen Tragödie. Medienberichten zufolge sollen in dem Bus überwiegend Gäste eines Campingplatzes im Stadtteil Marghera gewesen sein. Unter den Opfern gäbe es auch deutsche Staatsbürger. Dies hätten die Behörden erfahren, nachdem die Pässe der Businsassen geprüft worden waren. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Ermittler suchen derweil die Straße nach Bremsspuren ab, auf der Suche nach der Unglücksursache.
Fragen wir noch nach bei Anja Miller in Rom. Anja, weiß man schon Näheres über die Opfer?
Ja, offenbar waren es wohl wirklich überwiegend Urlauber in diesem Bus, die von einem Ausflug von Venedig zurückgekommen sind, dann von Mestre aus nach Marghera fahren wollten, wo sich ihr Campingplatz befindet. Also wirklich voll mit Touristen dieser Bus, als er an diesem Verkehrsknotenpunkt in Mestre offenbar über die Leitplanke gefallen ist und dann, so sieht es im Moment aus, an die Oberleitungen gekracht ist, der darunter fahrenden Züge. Und dann war dieser Bus auch noch mit Methangas betrieben. Und das muss zu diesem Inferno geführt haben, das wir auch hier in den Bildern in den italienischen Medien sehen. Der Bürgermeister von Venedig spricht wirklich von apokalyptischen Zuständen. Und inzwischen ist auch bestätigt, dass es eben mindestens 21 Tote, 20 Verletzte gab. Es könnten noch mehr Todesfälle sein. Und unter den Opfern, das heißt es jetzt, sei wohl auch eine deutsche Frau und 5 ukrainische Urlauber.
Und wie ist es zu diesem Unfall, zu diesem Absturz kommen können?
Ja, das wird im Moment vor Ort noch untersucht. Nach Bremsspuren wird geschaut. Das ist eben eine wirklich sehr, sehr belebte Strecke dort, eine Autobahn und drunter diese Bahngleise. Da ist viel Verkehr. Aber warum jetzt dieser Bus über die Leitplanke gekracht ist und dort diese 12 Meter runter auf die Bahngleise gestürzt ist, das wird im Moment vor Ort noch untersucht. Das ist ja auch noch, im Moment brennt es ja noch dort vor Ort. Das heißt, noch immer sind die Einsatzkräfte dort, versuchen noch zu löschen. Überall steht Feuerwehr, steht Polizei, versucht noch zu retten und zu löschen. Und man ist gerade im Moment erst dabei, überhaupt mal dieses ganze Drama zu analysieren und herauszufinden, was sich eigentlich ereignet hat. Und wie gesagt, im Moment sind viele Menschen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden und es ist noch nicht sicher, wie viele Opfer es dann am Ende sein werden.
Danke für die aktuellen Informationen. Anja Miller aus Rom. Und wir gehen in die USA zu einem ungewöhnlichen Showdown der US-Republikaner, den dieser Mann heute Abend spektakulär verlor. Und der vor allem eines zeigt, wie zerrissen die Republikaner sind zwischen den Hardlinern und Trump-Anhängern einerseits und den traditionell Konservativen andererseits. Zu ihnen zählt der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, dessen Macht von Beginn an auf wackeligen Füßen stand. Erst nach einem blamablen 4-tägigen Abstimmungsmarathon war McCarthy im Januar zum Sprecher gewählt worden. Und das nur, weil er im Gegenzug seinen Widersachern, den Rechtsaußenleuten, Zugeständnisse einräumte, darunter die Möglichkeit, ihn nur durch ein einzelnes Votum wieder abzusetzen. Und genau das ist nun geschehen. Gute und Engel.
Das Amt des Sprechers des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten wird hiermit für vakant erklärt. Betretenes Schweigen oder aufgebrachtes Gemurmel, je nachdem, zu welcher Partei die Abgeordneten gehören. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten wird ein Sprecher abgewählt. Republikanische Revolte wird die politische Krise im Kongress genannt. Vorausgegangen war ein monatelanger parteiinterner Machtkampf. Auf der einen Seite Kevin McCarthy aus Kalifornien, der Sprecher des Repräsentantenhauses. Auf der anderen eine Gruppe Hardliner, geführt von Anwalt und Trump-Unterstützer Matt Gaetz aus Florida.
Chaos ist...
Kevin McCarthy ist ein Chaot, dem wir nicht vertrauen können. Auslöser für das Misstrauensvotum: McCarthy hatte im Haushaltsstreit am Wochenende einen Kompromiss mit dem politischen Gegner, den Demokraten, geschlossen, um die Regierungsgeschäfte am Laufen zu halten. Der Vorwurf seiner parteiinternen Gegner: Verschwendung von Geldern. Kevin McCarthy gehört zum Politiksumpf. Er ist an die Macht gekommen, indem er Geld im Austausch für Gefälligkeiten umverteilte. Wir durchbrechen jetzt dieses Fieber und werden einen besseren Sprecher wählen. Doch wann und wie ist derzeit völlig unklar. Die Demokraten im Repräsentantenhaus fassungslos über die Spaltung der Republikaner. Die rechten Hardliner bei den Republikanern müssen jetzt eine Menge Probleme lösen, die sie selbst verursacht haben. Mit uns hat das nichts zu tun. McCarthy verlässt das Repräsentantenhaus vor wenigen Minuten ohne Kommentar.
Tja, Gudrun Engel in Washington. Die Republikaner im Repräsentantenhaus nun ganz ohne Führung. Wie groß ist denn dieses Chaos?
Ja, das Chaos ist enorm, denn auf diesen Fall ist ja auch niemand vorbereitet. Das hat es so in der 250-jährigen Geschichte der US-Demokratie einfach noch nie gegeben. Und deswegen gucken jetzt alle verwundert nach rechts und links und überlegen sich ja, wie kann das denn weitergehen? Klar, Kevin McCarthy hatte von Anfang an einen sehr schweren Stand. Er hat ja 15 Anläufe gebraucht, um überhaupt in dieses Amt gewählt zu werden. Und schon damals haben die Hardliner gesagt, wir beobachten ganz genau, was er tut. Und wenn es uns nicht gefällt, dann stellen wir diesen Misstrauensvotumsantrag. Dafür braucht es nämlich nur einen einzigen Abgeordneten. Da hatte man die Regeln für geändert. Ja, und jetzt ist das Chaos eben groß und der Zeitdruck auch. Denn wir haben ja einen Übergangshaushalt im Moment hier in den Vereinigten Staaten. Der läuft nur bis zum 17. November. Und jetzt ohne Sprecher ist nicht so ganz klar, wie man jetzt vorgeht. Braucht man erst einen neuen Sprecher oder verhandelt man erst über das weitere Budget? Darüber muss man sich jetzt Gedanken machen. Es gibt einen Vertreter für Kevin McCarthy. Das ist ein Abgeordneter aus North Carolina. Der hat nicht genau die gleichen Rechte wie McCarthy selbst, aber der wird jetzt erstmal stellvertretend die Geschäfte weiterführen. Ja, und dann muss man eben sehen, ob das Land auf ein weiteres politisches Chaos, auf einen Stillstand und eventuell auch auf einen Shutdown der Regierung zusteuert dadurch.
So schätzt es Gudrun Engel aus Washington ein. Danke, Gudrun, für die Information. Wer heute 32 Jahre alt ist in Deutschland, hat die Mauer nie erlebt. Ist vielleicht in Dortmund geboren, studierte später vielleicht in Leipzig und lebt heute in Berlin. Ost-West-Debatte, Mauer in den Köpfen? Heute, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung, gibt es bereits zwei Generationen, die gar nichts anderes kennen als ein vereintes Deutschland. Ist also das, was uns trennte, inzwischen überwunden? Sind die Brüche gekittet, die Verletzungen geheilt? Stimmen aus ost- und westdeutschen Städten, gesammelt von Kati Obermann.
Ich glaube, dass wir den Osten unseres Landes ganz schön lange Zeit ganz schön mies behandelt und ganz schön herablassend behandelt haben.
Wie war dieser Spruch, ne? Die Mauer in Köpfen einzureißen dauert länger, als sie in Wahrheit einzureißen? Ich glaube, das ist Tatsache.
Man erwischt sich ja doch immer noch, dass man Osten und Westen sagt, aber eigentlich gibt es das nicht mehr. Also, ja.
Also ich habe mich erwischt auf Arbeit, hat jemand am Telefon zu mir gesagt, ich komme aus dem Westen. Und das aber in dem Spruch, und da sage ich, für mich gibt es kein Westen und Osten mehr, wir sind ein Deutschland. Da sagt die, nee, ich meine Himmelsrichtung Westen.
Also ich fahre zur Arbeit nach Ratzeburg, fahre jedes Mal über die ehemalige Grenze, sehe das Schild, beziehungsweise es erinnert mich daran und denke, schön, dass das jetzt alles so möglich ist. Ne?
Ich erinnere mich schon an den Tag, wo die Mauer gefallen ist und es war schon sehr bewegend und schwingt immer noch mit.
Ich freue mich, ich bin super gerne auch im Osten Deutschlands unterwegs, ich bin super gerne im Westen Deutschlands unterwegs und ich freue mich, dass wir ein geeintes Deutschland sind.
Es ist noch viel, viel, viel zu tun. Aber trotzdem, finde ich, sollte man es an diesem Tag mehr positiv sehen und auch positiv nach vorne schauen, als wir nur sagen, was uns trennt.
Gerade diese Vielfalt, die wir haben, diese Vielfalt, die wir leben können, das macht uns irgendwo aus. Wir sind ein Land, was offen ist, ein Land, was viel zu bieten hat. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir noch näher zusammenrücken, auch in Zeiten wie diesen.
Noch näher zusammenrücken in Zeiten wie diesen, damit das Herz auch fühlt, was der Kopf längst weiß. 33 Jahre Deutsche Einheit war den Spitzen von Staat und Kirchen in Hamburg heute ein Grund zum Feiern, aber auch Anlass zu eindringlichen Appellen. Karen Münster.
Heute geht's um die Einheit, auch zwischen Politik und Bürgern. Und sei es nur beim Selfie vor dem Hamburger Michel. Hier werden am Morgen die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit eingeläutet. 33 Jahre nach der Wiedervereinigung sei Deutschland ein anderes Land geworden.
Der Ton ist rauer und die Menschen sind sehr, sehr empfindlich. Gerade deshalb aber brauchen wir gemeinsame Bilder und Erzählungen. Eine gemeinsame Sprache, die uns verbindet.
Die Suche nach Gemeinsamkeiten, sie prägt auch den Festakt in der Elbphilharmonie. Nur zusammen könne Deutschland die Herausforderungen einer sich verändernden Welt bewältigen, so Hamburgs erster Bürgermeister.
Als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, mit unserer wirtschaftlichen Kraft, mit wissenschaftlicher und technologischer Exzellenz, kann Deutschland die große Transformation, die unsere Zeit erfordert, schaffen und sogar anführen.
Teil des Festakts, ein gemeinsamer Blick zurück. Mit Stärker als die Zeit von Udo Lindenberg.
Sicher sein, das bleibt. Denn wir sind stärker als der Tod.
An den Zusammenhalt appelliert auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
Dieses Sich-Einbringen ist nicht nur Quell von Innovation und Fortschritt, von wirtschaftlicher Prosperität und ökologischer Nachhaltigkeit, sondern zugleich das unverzichtbare Band, das unsere Gesellschaft zusammenhält.
Und noch etwas ist ihm wichtig.
Die Demokratie lebt auf Dauer nur, wenn wir alle miteinander im Gespräch bleiben.
Im Gespräch bleiben, zwischen Ost und West, zwischen Jung und Alt, zwischen Arm und Reich. In Hamburg wurde heute der Geist einer geeinten Nation gefeiert.
Die deutsche Einheit zwischen Zähneknirschen und Zufriedensein. Die Meinung von Sarah Frühauf vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Mir schickte am 3. Oktober mal eine gute Freundin aus Hamburg eine Nachricht, die mich gefreut, aber auch zum Nachdenken gebracht hat. Ein Hoch auf die deutsche Einheit, schrieb sie. Schön, dass wir uns kennen. Was mich erstaunte, das las ich bei ihr, der Westdeutschen, so leicht. Die Wiedervereinigung, ein Glücksfall, natürlich. Ich bin da aber anders aufgewachsen. In die Erzählungen über die Wendezeit mischte sich immer wieder eine Bitternis. Viele bei mir im Osten haben Geschichten über Ungerechtigkeiten parat. Bis heute. Ich kann das Gefühl der Kränkung verstehen, nur glaube ich, dass es an der Zeit ist, sich zu versöhnen. Nach 33 Jahren, was ist nicht alles geschafft? Und ich finde, mehr Nachsicht täte gut. Denn es ist eine Mammutaufgabe, ein Land, das mehr als 40 Jahre lang geteilt war, wieder zu vereinen. Das geht nicht einfach von einem Tag auf den anderen, auch nicht von einem Jahr aufs andere. Es gab keine Blaupause Wiedervereinigung. Aber gerade weil es diesen fertigen Fahrplan nicht gab, ist es wichtig, auch einzugestehen, dass nicht alles gut lief. Und im Westen anzuerkennen, dass diese Fehler einigem Osten immer noch schmerzen. So ist die Geschichte der Treuhand sicherlich nicht nur eine erfolgreiche. Aber auch im Osten erwarte ich mehr Offenheit. Ich erlebe in meiner Heimat, wie immer mehr Menschen in eine Wagenburg-Mentalität verfallen. Sie verschanzen sich hinter dem Eindruck, ungehört und machtlos zu sein. Was traurig ist, denn ich habe erlebt, wie stark viele Ostdeutsche sind, wie sie sich neu erfunden haben. Die Opferrolle passt nicht zum Osten. 33 Jahre deutsche Einheit, vieles ist schon geschafft. Und es ist höchste Zeit, dass nun auch die letzten Mauern in den Köpfen fallen.
Die Meinung von Sarah Frühauf und mehr Nachrichten jetzt von dir, Judith.
Knapp 3 Monate nach der Unterzeichnung eines Migrationsabkommens zwischen der EU und Tunesien gibt es offenbar Unstimmigkeiten. Präsident Said wies gestern Abend eine angekündigte Finanzhilfe der EU zurück. Sein Land nehme nichts an, was Almosen ähnele. Die EU hatte mehrere 100 Millionen Euro zugesagt, wenn Tunesien seinen Grenzschutz verstärkt und Migranten abschiebt. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an drei Teilchenforscher. Die schwedische Akademie der Wissenschaften zeichnet sie dafür aus, dass sie mit extrem kurzen Laserblitzen Erkenntnisse über die Bewegungen von Elektronen möglich gemacht haben. Zu den Geehrten gehört auch Ferenc Krauss vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München.
Moleküle, Atome, Elektronen. Sie formen unsere Welt, aber lange konnten wir sie nicht beobachten. Die diesjährigen Physik-Nobelpreisträger fanden einen Weg, wie es doch geht. Sie kommen so nah ran wie noch nie. Pierre Agostini, Ferenc Krauss und Anne L'Huillier. Mit unglaublich kurzen Laserblitzen können sie Schnappschüsse von Vorgängen in Atomen sichtbar machen und sogar Bewegungen von Elektronen messen.
Wir versuchen, die schnellsten Bewegungen, die in der Natur sich außerhalb des Atomkerns abspielen, in Echtzeit zu erfassen. Dafür haben wir Methoden entwickelt.
Das Ganze passiert im Attosekundenbereich. Eine Attosekunde, eine Trillionstel Sekunde. Zum Vergleich, das Verhältnis einer Attosekunde zu einer Sekunde, also etwa der Dauer eines menschlichen Herzschlags, ist wie das Verhältnis einer Sekunde im Vergleich zum Alter des Universums. Um solche Laserblitze herzustellen, sind komplizierte Experimente nötig, die Ferenc Krauss etwa mit seiner Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München durchführt. Mit der Technologie könnten noch schnellere Halbleiter für noch leistungsfähigere Computerchips entwickelt werden.
Zum Auftakt des zweiten Spieltags in der Fußball-Champions League gab es für die deutschen Teams einen Sieg und eine Niederlage. Bayern München gewann beim FC Kopenhagen mit 2:1. Union Berlin verlor zu Hause gegen Sporting Braga 2:3.
In Polen wird am übernächsten Sonntag ein neues Parlament gewählt. In einem Land, das aus rechtsstaatlicher Sicht ein Riesenärgernis für die EU ist. Wirtschaftlich aber glänzt es und profitiert davon, dass viele westliche Unternehmen ihre Produktion wieder zurück nach Europa verlagern wollen und auch aufgrund der qualifizierten Fachkräfte, die es hier gibt, bei unseren polnischen Nachbarn investieren. Der Alltag jenseits dieser schicken Fassaden sieht für Polen allerdings weniger prächtig aus. Eine Inflationsrate von knapp 10% drückt auf so manch florierendes Geschäft, wie Anke Hahn zeigt.
Remigiusz ist auf der Suche nach einem neuen Auto, aber eigentlich ist es keine Frage, was es werden soll. Für mich gibt es nur Volkswagen, das sind die besten Autos. Das ist gut für Maciej Szymajda, der in Olsztyn in Mazuren einen Gebrauchtwagenhandel betreibt. Er verkauft Importfahrzeuge. Dieses Auto ist die letzte Version des Golf der 7. Generation. Schön, stilvoll. Da sieht man, der Ingenieur hat mitgedacht. Doch Autos wie dieses sind durch die Inflation zuletzt deutlich teurer geworden. Maciej Szymajda verkauft immer weniger. Deshalb und wegen gestiegener Lohnnebenkosten musste er schon Mitarbeiter entlassen. Umsatz und Gewinn sind stark zurückgegangen. Zusätzlich fühlt er sich gegängelt durch die PiS-Regierung. Das liegt daran, dass ich von 100 Zloty, die ich verdiene, etwa 40 an den Staat zurückgebe. Und anstatt mir zu helfen, nicht nur 100 Zloty zu verdienen, sondern 1000 oder so, und sie 25 davon bekommen, wirft mir die Regierung Knüppel in den Weg, damit ich es bloß nicht schaffe. Das ist Kommunismus. Kleine Unternehmer wie Maciej Szymajda bewerten die wirtschaftliche Lage Polens als sehr schlecht. Sie fühlen sich im Stich gelassen mit den Folgen von Pandemie und Inflation. Weil auch der Konsum stark zurückgegangen ist, sind viele Unternehmen finanziell unter Druck. Die Zahl der Firmenpleiten ist im ersten Halbjahr 2023 schon so hoch wie im gesamten vergangenen Jahr. Doch insgesamt ist die Lage der polnischen Wirtschaft gar nicht so schlecht, sagen Wirtschaftsexperten. Tatsächlich geht es der polnischen Wirtschaft seit mehr als einem Vierteljahrhundert prächtig. Wir hatten eine erfolgreiche Entwicklung, ein sehr schnelles Wachstum. Das Pro-Kopf-Einkommen stieg um etwa 30%. Und das liegt vor allem an großen Investitionen aus dem Ausland. Internationale Firmen haben meist in Westpolen große Werke gebaut und planen weitere Ansiedlungen. Auch deutsche Unternehmen wie Daimler, Siemens und VW schätzen den Standort Polen.
Deutsche Investoren profitieren vor allem von steuerlich sehr guten Bedingungen, haben im ganzen Land die Möglichkeit, Förderung zu bekommen und finden eben anders als auf vielen anderen Märkten in Polen auch noch Fachkräfte. Und das alles zu einem Lohnniveau, das immer noch attraktiv ist.
Hier mache die Regierung viel richtig, loben Wirtschaftsexperten, aber insgesamt sei die Politik für die heimische Wirtschaft problematisch. Es ist das größte Versagen der Regierung, dass sie sich nicht um die einheimischen Unternehmen kümmert, vor allem um die kleinen und mittleren, die jedoch die meisten Arbeitsplätze und einen großen Teil des Bruttoinlandsprodukts stellen. Das erlebt auch Maciej Szemajda so und hofft deshalb auf einen Regierungswechsel. Ich fürchte, wenn die Regierung so bleibt, wenn sie weiter die absolute Mehrheit hätte, würde es noch schlimmer werden als heute. Und auch Remigiusz verschiebt seinen Autokauf noch etwas, alles zu teuer. Er behält seinen alten VW, solange der noch fährt.
Und uns fehlt noch das Wetter, Claudia, wie wird's?
Karin, heute ist mal eine Kaltfront über uns hinweggezogen. Das heißt, es hat auch mal geregnet und dahinter wurde es wirklich deutlich frischer. Also Temperaturen sind runtergegangen. Und hier sieht man auf dem Radar eben zum Teil kräftige Schauer waren es, die da von Nordwest nach Südost über uns hinweggezogen sind. Begleitet von örtlich Sturmböen. Vereinzelt waren es sogar schwere Sturmböen. Jetzt kommen aus Norden noch so ein paar Schauer hinterher. Die letzten Reste der Front ziehen über den Süden Bayerns ab. Der Wind heute. Schwere Sturmböen gab es zum Beispiel auf Kap Arkona 101 Kilometer pro Stunde, Potsdam 93, Gottfrieding 93 und in Heinrichsthal, dort fielen 26 Liter pro Quadratmeter über den Tag verteilt. Heute Morgen war es zum Teil richtig warm. Wir hatten es mit einer tropischen Nacht zu tun, weil die Temperatur heute Morgen in Essen beispielsweise bei 21,2 Grad lag. Sie sehen, 6 Uhr, dann ging das im Laufe des Tages immer weiter runter. Hier ist die Kaltfront durchgezogen. Heute Abend waren es gerade mal 13,5 Grad. Jetzt in der Nacht ziehen noch wirklich letzte Tropfen aus dem Südosten weiter ab. Von Norden her kommen noch mal einzelne Schauer, die wird es auch morgen im Laufe des Tages geben, kann auch anfangs noch ein Gewitter mit eingelagert sein. Sonst morgen über der Mitte und im Süden dann doch schon wieder längere sonnige Abschnitte. Die Temperaturen liegen in der Nacht bei recht einheitlichen 7 bis 12 Grad, morgen Nachmittag Höchstwerte gedämpft als in den letzten Tagen 16 bis 21 Grad. Und die nächsten Tage kommt immer mal wieder etwas nass aus Norden, der sich dann weiter nach Süden vorarbeitet. Bis 21 Grad am Donnerstag, Freitag schon wieder wärmer.
Danke, Claudia, für die Aussichten. So, Mitternacht ist durch und wir machen jetzt Schluss. Im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Film Böses Wetter.
Eine Geschichte über Flucht und Verrat aus den Zeiten deutsch-deutscher Teilung.
Und am Ende dieses Tages sehen wir uns schon wieder. Bis dann. Tschüss. Gute Nacht.